Ja, hallo meine lieben Podcast-Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Einfach mal abziehen. Ja, wichtig gehört, wir sind wieder zurück und mit dabei ist auch heute wieder der Philipp.
Ja, wir haben letzte Woche die Folge leider auslassen müssen, weil wir einfach beide trotz Ferien sehr, sehr viel zu tun hatten und dann einfach die Zeit nicht gefunden haben. Dafür kommt dann diese Woche eine etwas längere Folge, wo wir alles der vergangenen 2 Wochen ein bisschen aufarbeiten und ja, über Formel 1 reden. Es waren ja 2 Rennen, über das Frauen-EM-Finale, dann DFB-Pokal, das ganze Wechseldrama um Oscar Piastri. Also das wird eine sehr, sehr prallgefüllte Folge sein. Dann werden wir sicherlich jetzt auch noch ein bisschen drüber reden, was bei uns dann halt war, warum wir nicht aufnehmen konnten in der letzten Woche. Und ich würde dann auch direkt mal anfangen. Ja, bei mir war sehr, sehr viel los. Also wir waren viel mit Freunden gemacht, dann war ich arbeiten. Ich war auch am Sonntag vor 1,5 Wochen, also das war ein paar Tage nach unserer Podcast-Aufnahme, da hatte ich auch das schon gesagt, waren wir, oder war ich besser gesagt, mit meinem Cousin am Hockenheimring, weil dort ein Ferrari-Event war. Es war sehr, sehr cool. Es waren ultra viele Ferraris dort. Es waren hauptsächlich Leute mit ihren Ferraris da, die dann halt auch auf dem Hockenheimring 2, 3 Runden gefahren sind. Und ja, es waren Events, war jetzt nicht so riesig. Es waren so, keine Ahnung, 300, 400 Leute vielleicht da am ganzen Hockenheimring. Man konnte halt überall hin, ins Fahrerlager, generell um die Strecke gehen. Man konnte auf fast jede Tribüne gehen. Ich glaube, man konnte nur auf 2 Tribünen irgendwie nicht gehen. Die restlichen Tribünen waren alle offen. Dann war halt auch ein ordentliches Programm dort. Dort ist die Ferrari Challenge gefahren und auch noch eine andere Ferrari-Serie. Da war das freie Training, das Qualifying und das Rennen. Und ja, man konnte auch, wie gesagt, immer durchs Fahrerlager laufen. Man konnte sogar in den Paddock Club reingehen, dort konnte man dann was essen. Man konnte auch in einem Simulator fahren, was ich ja noch gemacht habe, mit so einem echten, ja, Rennsimulator, der sich halt auch so bewegt und so weiter. Das war eigentlich echt sehr, sehr cool. Generell war das sehr, 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 sehr cool. Man konnte, wie gesagt, überall hin. Es waren viele legendäre Autos dort, also hauptsächlich waren dann Ferraris zu Privatleuten, die dort mit den Ferraris gefahren sind, aber da waren halt auch viele Ferraris ausgestellt. So die bekanntesten Modelle, also der F40, der LaFerrari, ein Dino war da auch, ein F50. Und ja, mein persönliches Highlight waren dort die 2 Original-Weltmeisterschaftsautos von Michael Schumacher aus den Jahren 2002 und 2004. Also der F2004, der ja für mich das schönste Auto aller Zeiten ist in der Formel 1, halt auch noch das erfolgreichste oder eines der erfolgreichsten und das schnellste Auto eigentlich auch von Michael Schumacher, da auch noch mit der 1 vorne drauf, war wirklich sehr, sehr cool. Und dann noch der F2002, auch der Weltmeisterschaftswagen von Michael Schumacher aus dem Jahr 2002. Ja, mit dem Auto ist er in jedem Rennen aufs Podium gefahren. Ich glaube, das ist auch so ein Rekord, der ja eigentlich schwer oder fast unmöglich ist einzustellen oder zu brechen. Also brechen kann man ihn ja gar nicht, man kann ihn ja nur einstellen. Und ja, also 2 sehr, sehr besondere Autos und natürlich auch die anderen Autos waren sehr, sehr cool. Da waren, wie gesagt, der F40 waren da ein paar Stück auch von Privatleuten. Ich glaube, so die häufigsten Autos war da der neue Ferrari Roma. Das ist ja so ein Alltags-Ferrari, wenn man das überhaupt sagen kann. Portofino war da sehr oft, ein F8. Also sehr, sehr coole Ferraris. Da waren so um die 400, 500 Ferraris. Also das war schon sehr, sehr cool. Und den Tag habe ich auf jeden Fall dort sehr, sehr genossen, obwohl ich da auch noch was erleben musste, was ja auf die Formel 1 bezogen war, was nicht ganz so schön war.
Ja, auf jeden Fall können wir dann direkt, glaube ich, auch mal einsteigen mit dem Frankreich Grand Prix. Ja, was soll man dazu sagen? Also wir haben es schon oft angesprochen und diesen Spruch, glaube ich, auch schon oft in unseren Podcast-Folgen gebracht, vor allem, wenn es ums Thema Ferrari geht. Wenn man denkt, es könnte nicht schlimmer werden, kommt es immer schlimmer. Und so war es auch wieder in Frankreich, also und in Ungarn fast auch schon. Also
ja, das war noch schlimmer.
Es passt wirklich wie die Faust aufs Auge, dieser Spruch über diesen Rennstreck. Und ja, in Frankreich, ja, es sah eigentlich sehr gut aus für Ferrari. Es lief alles eigentlich sehr, sehr gut. Man hatte eine gute Pace. Red Bull hatte ja schon, glaube ich, dann am Ende leichte Vorteile, was die Pace anging im Rennen. Waren schon schneller. Aber für Ferrari lief es bis dahin gut. Und auch im Rennen sah es sehr gut aus. Ja, es gab einen engen Fight zwischen Ferrari und Red Bull zwischen Leclerc und Verstappen. Ja, Verstappen war schneller, aber kam nicht an Leclerc vorbei. Es hat nicht gereicht, um an ihm vorbeizukommen. Und Leclerc hat es einfach stark gemacht. Ja, dann ist Verstappen irgendwann an die Box gegangen. Leclerc wollte länger draußen bleiben und ja, seine Reifen besser ausnutzen, um dann auch die frischen Reifen zu haben. Ob es geklappt hätte, können wir nicht sagen, tatsächlich, weil ja, Charles Leclerc dann es weggeworfen hat und ja, auf ziemlich abgebrauchten Reifen ja wenig machen konnte und dann halt einen Fahrfehler eingebaut hat, weit rauskam und dann das Auto verloren hat und in die Mauer gesetzt hat. Ja, dadurch ist Verstappen eigentlich einem ja, geschenkten Sieg entgegengefahren mit 11 Sekunden Abstand auf Lewis Hamilton, der auf 2 war vor George Russell, der auf 3 war. Die beiden Mercedes ja wieder profitiert von ja, den schwächelnden Top-Teams. Sainz hatte ja wie bekannt die Motorenstrafe, ist auf 5 am Ende ein solides Rennen gefahren. Aber auch bei ihm lief nicht alles glatt und Perez auf 4. Ja, auch bei ihm lief es nicht wie geplant.
Nee, auf gar keinen Fall. Also Carlos Sainz musste ja von ganz hinten starten nach seinem bitteren Motorschaden in Österreich. Und jetzt nach den letzten beiden Rennen, die auf der einen Seite bei dem einen Fahrer zwar nicht so gut liefen, bei dem anderen dafür umso besser, hatte man so ein bisschen die Hoffnung, dass jetzt in den kommenden Rennen Ferrari die Lücke wieder schli oder noch weiter schließen kann, weil Leclerc hatte in Silverstone in Österreich die Lücke um, ich glaube, insgesamt 11 oder 12 Punkte schließen können. Also nicht ganz schließen können, aber er konnte sie verringern. Und ja, am Samstag lief es dann wie so oft bei Ferrari super mit der Pole von Charles Leclerc, die übrigens auch von Carlos Sainz Windschatten begünstigt war. Also Carlos Sainz hatte, weil er ja schon wusste, dass er eine Motorenstrafe hat, hat er dann Charles Leclerc den Windschatten auf seinen beiden Runs in Q3 gegeben und die haben dann vielleicht sogar den Ausschlag gegeben, dass Charles Leclerc sich die Pole gesichert hat. Und dann, wie du es schon gesagt hast, war ein sehr enges Rennen. Verstappen hing da ja gut 13 Runden lang im DS-Fenster von Leclerc. Da konnte Leclerc sich so eine Zeit lang ein bisschen lösen, weil Verstappen seine Reifen kaputt gefahren hat durchs Hinterherfahren und ist dann in die Box gekehrt. Ich glaube, rund 2 Sekunden Abstand. Und dann wollte man, glaube ich, 2 Runden später als Red Bull an die Box, weil in der ersten Runde hat Verstappen nicht viel Zeit gewonnen. Also in der, wo er auch noch die kalten Reifen hat, hat, glaube ich, sogar Leclerc 2 Zehntel gewonnen. Und dann halt in der Runde hat man Leclerc über das Teamradio gesagt, er muss alles rausholen über die Runde, er muss vollen Push machen, weil wenn er dann halt nach dem Boxenstopp vor Verstappen gewesen wäre, wäre das halt, hätte er dann großen Vorteil gehabt, weil er hätte die frischeren Reifen gehabt und wäre dann halt vorne gewesen, hätte dann vielleicht ein bisschen einfacher wegziehen können, wie noch im ersten Stint. Und auch, ja, der harte Reifen, der dann aufgesetzt wurde, lief bei Ferrari eigentlich super. Der Long Run war super auf dem harten Reifen in Frankreich aufgrund der heißen Temperaturen. Ja, dann hat Charles Leclerc es wohl möglich ein bisschen übertrieben. Er hat dann in dieser schnellen, langgezogenen Rechtskurve das Heck verloren und ist dann eingeschlagen. Und ich glaube, ich habe Charles Leclerc noch nie so frustriert gesehen. Also man hat ihn ja in den letzten Wochen und Monaten leider häufig frustriert gesehen. Aber oft war es halt einfach nicht seine Schuld. In Imola war es seine Schuld. Da hat er 7 Punkte verloren. Jetzt war es seine Schuld. Ja, und Charles Leclerc hat sich dann auch nach seinem Ausfall dann ja auch sehr, sehr selbstkritisch gegeben. Er hat auch gesagt, dass er, wenn er solche Fehler macht, die Weltmeisterschaft nicht verdient hat, weil er hat auch gesagt, er performt auf so einem hohen Level. Und wenn man dann halt solche Fehler macht, dann ist es eigentlich sinnlos, so gut zu performen, wenn man halt diese Fehler hat. Und die Fehler kommen ja nicht nur von ihm, die kommen ja hauptsächlich von Ferrari und auch von der Strategieabteilung. Also da werden wir ja gleich über das Rennen in Ungarn drüber reden, noch drauf kommen. Ja, es war sehr, sehr bitter. Also die 25 Punkte wären sehr, sehr gut gewesen, hätte er die Lücke noch weiter schließen können. Und ja, aber wenn man jetzt sieht, nach Österreich hatte Leclerc 38 Punkte, jetzt hat er nach Ungarn 80 Punkte. Ja, also die WM ist schon so gut wie verloren. Also ich meine, Max Verstappen könnte in den nächsten 3 Rennen ausfallen. Leclerc könnte jedes einzelne gewinnen und die schnellste Rennrunde holen. Und er wäre trotzdem noch 2 Punkte hinter Max Verstappen. Das zeigt allein schon, wie dominant Max Verstappen, was die Rennergebnisse ist. Also wie er dominiert über die reinen Rennergebnisse. Die Rennen an sich sind ja eng und spannend und umkämpft, weil Ferrari häufig das schnellere Auto hat, aber einfach nicht das schnellere Paket, weil Red Bull im Großen und Ganzen Ferrari deutlichst überlegen ist. Und ja, für Mercedes war es ein gutes Wochenende. Man konnte erstmal in der Saison Doppelpodium einfahren, auch wenn man die Pace nicht ganz hatte von Ferrari und Red Bull, war es trotzdem ein gutes Ergebnis. Und Carlos Sainz, wie du schon gesagt hast, das ist ein ordentliches Rennen auf P5. Allerdings hatte er eine 5-Sekunden-Strafe, für die er auch nichts für konnte, sondern das war ein Unsafe Release. Und der eigentlich komplett unnötig war, wäre der nicht gewesen, wäre Carlos Sainz, hätte er nicht nochmal in die Box fahren müssen und der hätte dann wahrscheinlich das Podium einfahren können. Also das war sehr, sehr bitter für ihn. Ja, und was kann man noch sagen? Ja, die Haas waren auch komplett off-pace. Also Mick Schumacher und Kevin Magnussen hatten das ganze Wochenende nicht das Tempo. Mick Schumacher wurde dann ja von Guanyu Zhou weggedreht. Das war sehr, sehr bitter. Und für ihn war das kein ordentliches Rennwochenende, wobei er halt auch nicht so viel dafür konnte. Also das Auto lief einfach nicht so gut. Sebastian Vettel hat knapp die Punkte verpasst in Frankreich. Und ja, wo wir gerade bei Sebastian Vettel sind, dann kann man da auch nicht drum rumkommen über das Thema, was jetzt ja genau heute vor einer Woche groß in den Schlagzeilen stand. Und zwar hat der vierfache Weltmeister sein Karriereende bekannt gegeben. Ja, zwischen dem großen Preis von Frankreich und Ungarn hat er dies getan auf seinem neu eröffneten Instagram-Kanal. Das war sehr, sehr überraschend. Ich hatte den Instagram-Account gesehen, habe mir gar nichts dabei gedacht, habe mich sehr, sehr gefreut. Und dann hat man letzte Woche gesehen, hat er dieses Video hochgeladen, einmal auf Deutsch und einmal auf Englisch, dass er die Formel 1 verlassen wird, aus den Gründen, dass er mehr Zeit mit der Familie verbringen will, dass er sich anderen Projekten widmen möchte. Und ja, er hat dann auch bei Sky gesagt, am Wochenende beim Ungarn Grand Prix, dass sicherlich auch ein Grund dafür war, dass also für seine Karriere, dass Aston Martin einfach nicht das gewünschte Paket auf die Beine gestellt hat. Ich meine, er hat in den letzten 2 Jahren ein Podium gehabt, und das war auch ein starkes Rennen von ihm. Er hat auch immer wieder starke Rennen, aber das Auto ist einfach vor allem im Qualifying sehr, sehr schwach. Und dieses Jahr und auch letztes Jahr läuft nicht, wie Sebastian Vettel es sich gewünscht hat.
Nee, absolut nicht. Man muss sagen, also meiner Meinung nach Vettel selbst, natürlich hat er hier und da eine unglückliche Situation, aber an sich fährt er stark die Saison, meiner Meinung nach. Also er hatte einige sehr, sehr gute Rennen, ist eigentlich mit in jedem Rennen fährt er um die Punkte in einem Auto, was ja vielleicht sogar das zweitschlechteste Auto im Feld ist. Also meiner Meinung nach ist es sehr, sehr stark, was Sebastian Vettel macht, und er hat seinen Teamkollegen eigentlich in jedem Rennen in der Tasche. In Frankreich, ja, hätte Stroll sich da nicht so unfair verteidigt, hätte Vettel da auch ihn noch auf den letzten Metern geschlagen, ganz klar. Und deshalb, also meiner Meinung nach, fährt Vettel rein für sich persönlich eine zufriedenstellende Saison. Aber das Paket, das Auto an sich, das Team, da passt es einfach nicht, und da kann ich Vettels Schritt voll und ganz verstehen, dass er dort sagt, nee, ich möchte meine Karriere hier und jetzt beenden, ich möchte mir das nicht noch ein Jahr antun. Natürlich kann es sein, dass Aston Martin nächstes Jahr die Worte wahr werden lässt und irgendwie dann auf einmal richtig gut ist, auch wenn ich da nicht so dran glaube, aber ja, ich glaube, für Vettel ist es auf jeden Fall die richtige Entscheidung, auch wenn ich ihn gerne noch in der Formel 1 gehabt hätte, weil es einfach ein Jugendstar ist, mit dem man groß geworden ist in der Formel 1. Es ist halt so, ich weiß nicht, aber man hat halt früher, wo man so richtig angefangen hat, die Formel 1, also wo man auch mitbekommen hat, wenn man es geguckt hat, wo man es auch verarbeiten konnte, ist man einfach mit Sebastian Vettel groß geworden, und das ist ja so ziemlich für einen deutschen jungen Mann der größte Fahrer, weil natürlich ist ein Michael Schumacher groß, aber wir haben es halt einfach nicht live mitbekommen. Wir haben von Michael Schumacher ja diese Murksjahre mitbekommen, zum Beispiel bei Mercedes oder so, aber wir haben von Michael Schumacher nicht seine glorreiche Zeit mitbekommen, weil ja wir da einfach nicht auf der Welt waren oder noch nicht so diese Informationen, die wir gekriegt haben, verarbeiten konnten, weil man da 2 oder so war. Und jetzt, ja, bei Sebastian Vettel war das halt anders, weil man einfach bei ihm schon ja das, was man gesehen hat, verarbeiten konnte und ja eigentlich ein Fan von ihm war. Und deshalb finde ich, ist das ein sehr, sehr tragischer Abschied, der mich auch bewegt.
Ja, Sebastian Vettel ist sicherlich einer der größten deutschen Sportler des letzten Jahrzehnts gewesen, mit seinen 4 Weltmeisterschaften in Folge. Ja, nach Michael Schumacher der erfolgreichste Deutsche. Auch rein statistisch gesehen, was die Rennsiege und was die Pole Positions angeht, der dritterfolgreichste Fahrer aller Zeiten. Ob er nun der drittbeste Fahrer aller Zeiten ist, wage ich mal zu bezweifeln. Aber er ist sicherlich einer der auch immer seine Stimme erhoben hat, jetzt vor allem, wenn es ja um den Klimawandel geht oder auch um Rassismus, Sexismus und so weiter. Sebastian Vettel ja einer, der seine Stimme gehoben hat und dafür kriegt er auch sehr viel Respekt, manchmal auch ein bisschen Häme und Spott für seine Aussagen, was die Umwelt betrifft. Aber so ist das nun mal. Er ist eine sehr, sehr starke Persönlichkeit, welche der Formel 1 auf jeden Fall fehlen wird. Er hatte sehr, sehr erfolgreiche Jahre bei Red Bull, auch bei Ferrari. Hatte er auch Zeiten, wo es sehr, sehr gut lief. Natürlich war dann so ein bisschen der Karriereknacks an der eine Unfall in Hockenheim, der ihn so ein bisschen die Karriere versaut hat und halt auch den möglichen Titel mit Ferrari. Aber ich denke, wenn er jetzt am Ende des Jahres aufhört und auf seine Karriere zurückblickt, dann kann er auf jeden Fall zufrieden sein. Ich meine, 4 Weltmeisterschaften, ich glaube 53 Siege, über 50 Pole Positions. Also das ist schon auf jeden Fall sehr, sehr stark und er hat auf jeden Fall eine, ja, nicht ganze Bilderbuchkarriere hingelegt. Ja, und er hat auch einfach eine Karriere hingelegt, von denen einige nur träumen können. Also ich glaube, wenn man von den 20 Fahrern, die jetzt momentan fahren, was weiß ich, 17 oder 18 fragt, ja, würde die diese Karriere, die Sebastian Vettel hatte, annehmen, würden, also von den 20 würden 18 Ja sagen. Ich glaube, die einzigen Nein sagen würden, wären Hamilton und vielleicht Verstappen, weil er noch einige Titel vor sich hat. Aber ich glaube, die restlichen würden 4 Titel gerne annehmen. Und ja, wie gesagt, eine der großen, oder einer der großen verlässt die Bühne und sicherlich ein großer Fluss wie Formel 1, auch wenn seine letzten Jahre nicht mehr die erfolgreichsten waren, tut es sicherlich weh, Sebastian Vettel zu verlieren. Und ja, in Deutschland war er auch vor allem in seinen Weltmeisterschaftsjahren sehr, sehr populär. Er ist halt nicht ganz so populär wie Michael Schumacher, weil Michael Schumacher halt erstens nochmal erfolgreicher war und zweitens, weil er halt auch der Erste war, der den Formel 1-Hype nach Deutschland gebracht hat und als Zweiter, beziehungsweise bei Nico Rosberg ist ja noch extremer als Dritter, bist dann einfach nicht mehr so besonders wie der Erste, der es halt geschafft hat. Ich glaube, auch wenn Sebastian Vettel vielleicht 8 Titel geholt hätte, wäre er nicht so beliebt gewesen wie Michael Schumacher. Aber trotzdem möchte ich hier Sebastian Vettel nicht irgendwie in irgendeiner Art schlecht reden. Er ist auf jeden Fall, wie eben schon angesprochen, eine große Legende und ich wünsche ihm dann, wenn er aufhört, auch nur das Beste, ihm viel Gesundheit und hoffe, dass er sein Karriereende genießt. Vielleicht sehen wir ihn ja dann auch in einer anderen Rennklasse. Vielleicht in der DTM oder sowas, hat ja auch Gerhard Berger, der ja, Inhaber der DTM, mal angesprochen, dass er sich vorstellen kann, so einen Fahrer wie Sebastian Vettel in der DTM zu haben. Mal gucken, wie er dann dazu steht. Aber er wird auf jeden Fall eine große Lücke hinterlassen.
Ja, das auf jeden Fall. Ob er die Formel 1 ganz verlassen wird, weiß ich nicht. Er hat ja oft schon angesprochen, dass er dann im Hintergrund in der Formel 1 tätig werden will, eben für den Umweltschutz oder andere, ja, Kampagnen. Bin ich mal gespannt, wie sein Weg weitergeht. Vielleicht kommt er auch nochmal zurück wie Fernando Alonso, wer weiß. Aber um ehrlich zu sein, glaube ich, das Vettel nicht zu, traue ich das Vettel nicht zu. Ich denke, Vettel ist ein Mann, der, wenn er einmal mit etwas abschließt, schließt er damit ab. Ich glaube nicht, dass er nochmal zurückkommen wird. Ich glaube nicht, dass ihn die Formel 1 in irgendeiner Art reizen kann, nochmal zurückzukommen. Er wird höchstens eventuell in anderen Rennserien tätig. Das könnte ich mir gut vorstellen. Aber in die Formel 1 selbst denke ich nicht, dass Sebastian Vettel dort nochmal ins Auto steigen wird. Ja, und dadurch, dass Vettel jetzt gegangen ist, wurde das Wechselkarussell ja in der Formel 1 jetzt mal so langsam angetrieben und in Fahrt gebracht. Und ich hatte den Namen gerade schon genannt. Ja, und da fällt ein großer Name, und zwar Fernando Alonso. Es haben eigentlich so gut wie alle damit gerechnet, dass seine Laufbahn bei Alpine noch weitergeht. Aber ja, und plötzlich, wenige Tage nach der Verkündigung, dass Vettel aufhört, ich glaube, es war. War es vorgestern, glaube ich, war es, wo es bekannt gegeben
Vor
wurde?
3 Tagen am Montag.
Ja, oder vor 3 Tagen wurde bekannt gegeben, dass Fernando Alonso einen mehrjährigen Vertrag bei Aston Martin unterzeichnet hat, neben Lance Stroll als Sebastian Vettel-Ersatz. Und ich muss tatsächlich sagen, ich habe damit überhaupt nicht gerechnet. Also ich hatte das überhaupt nicht auf dem Kicker, auch wenn es jetzt im Nachhinein, wenn man kurz mal drüber nachgedacht hat, Sinn ergeben hat, weil einfach der Plan von Alpine war, glaube ich, ja, Alonso ein Jahr fahren zu lassen und jetzt Piastri einzustellen, ihren Juniorfahrer, das war, glaube ich, der Plan von Alpine. Ob sie ihn umgesetzt haben, da werden wir gleich noch zu sprechen drauf kommen. Und deshalb war einfach kein Platz mehr für Alonso, weil Ocon auch gesetzt ist. Und ja, deshalb hat sich Alonso am weiter umgeschaut und hat dann, Ja, seine Zukunft bei Aston Martin gefunden und dort soll er auch einiges an Geld bekommen. Also er soll noch mehr Geld bekommen als Sebastian Vettel, habe ich vorhin gelesen. Er hat da wirklich einen sehr, sehr starken Vertrag ausgehändigt bekommen. Ist natürlich auch sehr sehenswert für den Spanier. Und ja, deshalb, ich bin mal gespannt. Es kommt natürlich das Auto an. Ich denke, Alonso ist ein guter Fahrer, der dem Team definitiv helfen wird. Man hat an Qualität nicht wirklich verloren mit dem Abgang von Sebastian Vettel, deshalb ist es fürs Team ja eine sehr, sehr erfreuliche Nachricht. Ist dann halt abzuwarten, wie Aston Martin sich vor allem nächstes Jahr und dann auch übernächstes Jahr entwickelt. Ich denke, es wird erstmal auf die nächsten 2 Jahre rauslaufen mit Fernando Alonso und danach wird man weiterschauen. Da muss man einfach mal abwarten, wie es sich da entwickelt, ob Aston Martin wirklich einen Sprung nach vorn machen kann oder ob es dann am Ende doch ja, der Gurkentrupp bleibt, der aktuell ist. Das lässt sich abwarten. Aber in erster Linie ist das ein sehr, sehr starker Transfer und fürs Team ja sehr, sehr wichtig. Auch für Stroll, der ja safe im Team ist eigentlich, auch wenn seine Leistungen vielleicht nicht gerade dafür sprechen, ist es ja ein guter Teamkollege, der ihn definitiv weiterbringen kann. Also wenn man sich Esteban Ocon anguckt, ich finde, mit Fernando Alonso an der Seite hat der einiges an Können dazu gewonnen. Also der gefällt mir sehr, sehr viel besser, seitdem Alonso dabei ist, muss ich tatsächlich sagen. Und auch für Stroll könnte Alonso eine Hilfe werden, einiges sich abzuschauen und zu lernen. Das hatte er mit Sebastian Vettel auch. Aber ich glaube, Alonso ist nochmal ein anderer Typ Fahrer und ich denke, dass ihn das auch weiterbringen kann.
Ja, auf jeden Fall. Also ich war sehr, sehr überrascht davon, dass Alonso zu Aston Martin geht, weil ich habe noch vor ein paar Tagen gelesen, dass jetzt in der Sommerpause Alonso den Vertrag für nächstes Jahr unterschreiben soll, sogar mit einer Option für 2024. Ottmar Schaffnauer hatte auch gesagt, dass sie vielleicht sogar 24 mit Alonso geplant hätten. Aber ja, so ist das jetzt. Ich glaube, Alonso hat einfach gesehen, dass Aston Martin ihm vielleicht mehr Geld gibt. Und halt auch, dass er da vielleicht auch noch länger als 2 Jahre fahren kann, weil er hat ja gesagt, dass er sich noch super fühlt. Und ich meine, er bringt auch immer noch sehr, sehr starke Ergebnisse. Für sein Alter ist er jetzt ja 41 geworden am vergangenen Wochenende. Und ja, Alonso, einer der Großen des Sports, geht dann zu Aston Martin. Also ich glaube, Aston Martin hat sich schon einen Riesenverlust, weil ich persönlich finde, dass Alonso in den letzten beiden Jahren besser gefahren ist als Vettel. Und auch einfach auch motivierter wirkt als Vettel. Vettel wirkt häufig auch lustlos und so, als würde er lieber, keine Ahnung, irgendwelche Umweltsachen machen, als gerade Auto fahren. Und bei Alonso wirkt das halt immer anders. Alonso wirkt immer akribisch, der will immer unbedingt das Beste rausholen. Und ja, Alonso hat dann so ein bisschen Chaos angestellt auf dem Fahrermarkt, denn Alpine hat gestern, nee, vorgestern, was gestern, aber ich glaube, es war vorgestern, haben sie ein Announcement gemacht, also haben bekannt gegeben, dass Oscar Piastri, der Formel-2-Meister der vergangenen Saison, ab nächster Saison für Alpine fahren wird und Alpine Werksfahrer wird. Allerdings hat Oscar Piastri das dementiert auf seinem Instagram-Account, hat gesagt, dass er keinen Vertrag unterschrieben hat und auch, dass er nächstes Jahr nicht für Alpine fahren wird. Und das ist ja, ja, ein Riesenschock, das ist so ein bisschen vergleichbar wie in der Indycar-Serie mit Petto. Also das werden wahrscheinlich nicht viele verfolgen, aber da war auch so eine ähnliche Situation, dass McLaren da bekannt gegeben hat, der kommt zu uns, und dann wurde am Ende bekannt gegeben oder hat er dann gesagt, nee, das stimmt gar nicht. Und ja, Oscar Piastri wird nächstes Jahr nicht für Alpine fahren. Jetzt die Frage, wohin geht er? Weil er muss dann wohl bei einem Team schon unterschrieben haben, wenn er nicht zu Alpine geht. Und dieses Team ist dann halt höchstwahrscheinlich McLaren, für welches er ja auch Ersatzfahrer ist, sprich, wenn einer der Fahrer ausfällt, also Norris oder Ricciardo, dann würde er für die einspringen. Und ja, das ist jetzt ein bisschen halt chaotisch, weil Lando Norris hat einen Vertrag unterschrieben dieses Jahr noch, einen langjährigen, und der wird auch zu 100% bei McLaren bleiben. Und Daniel Ricciardo hat auch noch einen Vertrag bis 2023 und hat vor ein paar Wochen ja auf seinem Instagram-Account geschrieben, dass er auf jeden Fall bei McLaren bleibt, also am Vertrag für nächstes Jahr, doch ohne Klausel wohl. Und ja, das ist jetzt so ein bisschen Chaos, weil wenn das alles stimmt, was Norris und also Ricciardo dann sagen, dann werden beide nächstes Jahr für McLaren fahren. Die Frage ist dann, wo Piastri hingeht. Vielleicht hat er auch einen Vertrag schon bei Williams unterschrieben. Das ist auch möglich. Dort wurde er ja sehr lange gehandelt, weil Nicola Latifi ja vor dem Aus dort steht. Alex Albon hat gestern seinen Vertrag bei Williams verlängert. Und ja, dann gehen halt auch so langsam die Optionen so ein bisschen aus. Wo könnte Piastri denn halt hingehen? Weil bei den Top-Teams Ferrari, Mercedes, Red Bull sind alle Fahrer gesetzt. Bei Alpine dort will er nicht fahren. Bei McLaren sind die Fahrer eigentlich auch gesetzt. Bei Aston Martin sind die Fahrer gesetzt. Bei Alpha Tauri ist jetzt halt Gasly gesetzt, zu nur, da weiß man noch nicht, aber dort kommen ja eigentlich auch immer nur Red Bull Junioren hin und Piastri ist ja kein Red Bull Junior und ich glaube dann nicht, dass er als Alpine Junior für ein Red Bull Junioren Team fahren wird. Dann Haas ist auch mal schwierig, weil Magnussen wird gesetzt sein und Mick Schumacher weiß man zwar nicht, aber Ferrari hat ja mal Mitspracherecht auf das zweite Haas-Cockpit und ich glaube dann auch nicht, dass er ein Alpine-Fahrer sein wird. Alfa Romeo ist Bottas auf jeden Fall gesetzt und Zhou eigentlich auch. Da werde ich gleich noch zukommen für die Möglichkeit, wie Zhou doch nächstes Jahr nicht für Alfa Romeo fährt. Und ja, dann ist außer Williams eigentlich kein anderes Team übrig. Aber es häufen sich die Gerüchte, dass Daniel Ricciardo tatsächlich bei McLaren vor dem Aus steht. Und ja, dann, dass er dann möglicherweise den Alpine-Platz belegt bei seinem alten Team. Aber es gibt noch eine andere Variante, die ich für durchaus wahrscheinlich halte. Und zwar, dass Piastri zu McLaren geht, Ricciardo ersetzen wird. Und Guanyu Zhou, der ist ja eigentlich Alpine Junior, der ist ja nur ausgeliehen an Alfa Romeo, zu Alpine geht, weil Alpine hat sicherlich dann, oder kann ich mir sehr gut vorstellen, eine Klausel an dem Vertrag, den jederzeit zu sich binden zu können. Und Theo Pourchaire, der Formel-2-Fahrer, der momentan Zweiter in der Fahrerwertung ist und auch das letzte Rennen in Ungarn gewonnen hat und generell sehr, sehr gute Leistung bringt, dann zu Alfa Romeo geht, weil der ist Sauber Junior, Alfa Romeo und Sauber kooperieren ja. Und er wurde ja auch letztes Jahr schon bei Sauber gehalten oder bei Alfa Romeo gehandelt, als Kimi Räikkönen und Antonio Giovinazzi aufgehört hatten. Und ja, da bin ich mal sehr, sehr gespannt, was die Silly Season noch so mit sich bringt. Was macht Daniel Ricciardo? Was macht vielleicht Mick Schumacher? Bleibt er bei Haas? Geht er zum anderen Team? Vielleicht fliegt er auch ganz aus der Formel 1 raus und kommt erst nächstes Jahr wieder. Das bleibt alles abzuwarten, aber da freue ich mich auf jeden Fall sehr, sehr drauf auf die ganze Silly Season jetzt. Und ich bin froh, dass ich als Ferrari-Fan, was das angeht, mal einfach mal zugucken kann und ein bisschen Popcorn essen kann, weil ja, da habe ich dies jetzt mal nichts zu sagen als Ferrari-Fan, weil die Fahrer von Ferrari sind gesetzt. Auch bei Red Bull und Mercedes sind die Fahrer gesetzt. Also ich bin einfach mal sehr, sehr gespannt, was das alles mit sich bringt. Und ja, dann würde ich auch direkt mal leider, muss ich sagen, zum Ungarn Grand Prix kommen. Und ja, das Qualifying war schon etwas verrückt. George Russell konnte seine erste Karriere-Pole holen vor Carlos Sainz und Charles Leclerc. Red Bull hatte einen richtig schlimmen Samstag mit P11 von Perez und P10 von Verstappen. Verstappen hatte in seinem zweiten Run ein Problem am Motor. Man hat auch alle Motorenkomponenten bis auf den Verbrennungsmotor gewechselt. Und Verstappen hat keine Strafe dafür bekommen, weil das erst die dritten Teile waren. Und beim nächsten Wechsel kriegt er halt erst Strafen. Und ja, am Anfang sah es gut aus für George Russell. Er konnte die Lücke halten zu den Ferrari. Dann im zweiten Stint konnten die Ferraris, beziehungsweise Charles Leclerc, George Russell überholen, konnte auch eine Lücke von 6 Sekunden rausfahren. Und eigentlich sah es sehr, sehr gut für den Monegassen aus, bis dann Ferrari wieder Ferrari Masterplan angeworfen hat. Und auf einer eiskalten Strecke mit sogar leichten Nieselregen Charles Leclerc auf harten Reifen rausgeschickt hat. Und ich glaube, das ist so circa das Dämlichste, was du machen kannst, weil andere Teams haben das auch probiert, und wie zum Beispiel Alfa Romeo, und die haben halt alle gesagt, die ganzen Fahrer haben gesagt, das geht gar nicht, du rutschst nur, kriegst gar keine Temperatur in die Reifen, und das Gleiche ist dann Charles Leclerc widerfahren. Max Verstappen hat ihn easy überholt, nachdem Verstappen sowohl Sainz als auch George Russell geundercuttet hat, weil dann sozusagen Boxenstopp bereinigt auf P2. Und ja, Leclerc war dann sehr leichtes Fressen für ihn. Verstappen hat sich sogar noch gedreht, Leclerc konnte ihn überholen und Verstappen hat ihn nochmal überholt. Also Verstappen hat auf einer Strecke, die eigentlich für den Ferrari perfekt war, Ferrari war über einen Long Run das deutlich schnellere Auto, hat Verstappen gewonnen, hat mit 10 Sekunden Vorsprung, glaube ich, gewonnen und hatte noch ist vom P10 gestartet und hatte zwischendurch noch einen Dreher. Also ja, ich habe mich privat schon, glaube ich, genug über dieses Rennen ausgekotzt. Deswegen habe ich jetzt, um ehrlich zu sein, noch gar nicht mehr so die Lust, so viel darüber zu reden, weil Ferrari hat sich für mich wieder auf der Linie blamiert und Das hatte ich jetzt mit Marvin noch nicht abgesprochen, das sage ich jetzt hier in dem Podcast mal. Hatte mir jetzt schon gedacht, vielleicht bald mal eine Folge rauszubringen, warum es so unmöglich ist, mit Ferrari Weltmeister zu werden. Wir haben ja mal eine Ups and Downs-Folge gemacht, die wird dann so ein bisschen auf der Ups and Downs-Folge aufbauen. Und ja, also Ferrari ist peinlich, also die ganzen strategischen Entscheidungen oder viele strategischen Entscheidungen dieses Jahr waren zum Haare raufen, sich nur Ungarn in Silverstone, Monaco. Man hat keine Zuverlässigkeit, obwohl man das schnellste Auto hat und auch eine perfekte Fahrerpaarung fast schon, kriegt man es nicht hin, Rennen zu gewinnen und erst recht nicht die Weltmeisterschaft zu gewinnen. Das ist einfach peinlich. Und ja, Max Verstappen konnte dann den Sieg nach Hause bringen, nach Hause cruisen. Und ja, die Ferraris wurden am Ende, ich glaube, Sainz wurde Vierter, Charles Leclerc Sechster. Also ich habe mich nur in Grund und Boden gestemmt, wir haben das Rennen zusammen geguckt und wir haben einfach, wir saßen auf dem Sofa, haben uns angeguckt und haben einfach nur gelacht, weil es halt einfach wirklich peinlich war, was Ferrari dort strategisch gezeigt hat.
Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, also war wirklich eine Schmach und ja, bei Umständen, es gab gar keine Umstände. Die einzigen Umstände, die es gab, haben für einen klaren Ferrari-Sieg gedeutet. Also meiner Meinung nach, da gibt es keinerlei Ausreden. Es darf nicht passieren, dass ohne jegliche Vorfälle ein Fahrer von Platz 20 auf Platz 1 fährt.
10, Platz 10.
Ah ja, von 10, stimmt, Entschuldigung. Von 10 auf 1 fährst und ja, so easy gewinnen kann auf einer Strecke, wo man eigentlich klarer Favorit ist. Also meiner Meinung nach völlig falsch, was Ferrari dort gemacht hat. Das war ganz, ganz schwach, wirklich diese Vorstellung. Es war wirklich einfach nur zum Lachen. Also wie du schon gesagt hast, wir haben uns totgelacht über die Leistung von Ferrari und was anderes konnte man da auch wirklich nicht machen. Es war wirklich peinlich und wie es weitergeht. Die WM, das habe ich schon vor einigen Rennen gesagt, aber jetzt zur Sommerpause kann man es endgültig sagen, ist entschieden. Also da wird bei allem Guten nichts passieren. Und selbst wenn Red Bull noch drei Ausfälle kriegt, wird Ferrari trotzdem nicht Weltmeister. Keine
Weil die müssen
Chance.
es ja auch erstmal hinkriegen. Und
Ja.
das kriegen die ja nicht hin. Also
Kein.
bei Verstappen muss so krass geradeaus fahren und muss zum Ragunathan werden. Bei Red Bull muss zum HRT werden und Ferrari muss zum Ferrari-Team von 2004 werden, damit die WM noch drehen.
Ja, also meiner Meinung nach einfach keine Chance, da noch irgendwas zu reißen. Ja, ist bitter. Man hat viel Hoffnung in die Saison gesteckt, man hat viel Hoffnung bekommen, aber am Ende muss man einfach sagen, es ist ähnlich wie schon oft bei Sebastian Vettel zum Beispiel oder so. Ferrari ist einfach kein Team, was die Weltmeisterschaft holt aktuell. Sie haben einfach zu viele Baustellen an zu vielen Ecken und es gibt einfach Teams, die perfekter sind wie Red Bull aktuell. Und
Ja, das
deshalb.
Traurige ist Mercedes. Mercedes, die haben ein Auto, was deutlich schwächer ist, vor allem zu Saisonbeginn. Also, sag ich mal, bis Kanada war Mercedes ja so weit hinter Red Bull und Ferrari. Dann, jetzt sind sie ein bisschen näher dran, aber rein von der Performance her, obwohl Russell jetzt die Pole hatte, sind die ja eigentlich auch hinter Ferrari. Mercedes würde mit dem Auto, was Ferrari hat, die würden mit dem Auto in der WM. Die hätten jetzt einen größeren Vor, also wirklich, wenn du Mercedes das Auto gibst, das Ferrari hat, von der Schnelligkeit her und von der reinen Performance her, die wären vor Red Bull, die hätten den Abstand, den Red Bull jetzt auf Ferrari hat, hätte Mercedes auf Red Bull.
Ja, also meiner Meinung nach, es ist wirklich peinlich, was Ferrari macht und es tut auch irgendwie weh, weil ja, es ist einfach so doof eigentlich und so unnötig. Man hat so gute Arbeit geleistet im Vorhinein und schmeißt sie einfach durch dumme Fehler weg. Und natürlich, es gab diesen Fahrfehler von Leclerc in Frankreich, aber das war einer von vielen und hätte er zwei Motorschäden weniger gehabt, sähe es anders aus. Und deshalb ist es wirklich extrem bitter und am Ende, ja, muss man
Ich habe
einfach sagen, dass Red Bull mehr verdient hat.
sogar jetzt eine geile Statistik gesehen, die ich wirklich vom Gefühl her kann man das gar nicht glauben. Lewis Hamilton, der bis Kanada ein Podium hatte, hat dieses Jahr mehr Podien als Charles Leclerc. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Der hat auf dem Papier ein Auto, was jetzt von Bahrain bis Ungarn, sage ich jetzt mal, insgesamt in dem Zeitraum, war der über eine Runde mindestens 4 Zehntel langsamer. Der Mercedes. Der war 4 Zehntel pro Runde langsamer. Der hat mehr Podien als Leclerc. Leclerc hat in den letzten 8 Rennen ein Podium gehabt und das war sein Sieg in Österreich. Der hat bis Miami hatte der 4 Podien, das war das sechste Rennen oder das fünfte Rennen, das war das fünfte Rennen, er hatte 4 Podien bis dahin. Und seit Miami hat er ein Podium, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und wie viele Punkte, ich hab ein Video gesehen. Max Verstappen hat natürlich auch Punkte verloren. Verstappen hat insgesamt 32 Punkte oder 33 Punkte durch Motorschäden bekommen. Und Ferrari, beziehungsweise Leclerc, also durch Dinge, die er nicht beeinflussen konnte, Ferrari hat insgesamt plus die Fahrfehler von Leclerc, die 32 Punkte waren, 125 Punkte weggeworfen. Ich glaube sogar noch 100, ich glaube es waren 133 jetzt mit Ungarn noch einberechnet oder so waren es noch mehr. Ich glaube, das war vor Ungarn. Die haben über 140 Punkte haben die weggeworfen. 140 Punkte, das muss man sich mal überlegen. 140 Punkte, wie viel das sind. Natürlich kann man dann von diesen 140 Punkten noch die 32 von Verstappen oder 33 von Verstappen abziehen. Da sind wir bei 107 Punkten. WM, 80 Punkte Vorsprung für Verstappen. Und wenn man das dann alles so berechnen würde, wären das 27 Punkte Vorsprung für Leclerc, wenn bei Verstappen und bei Leclerc alles normal gelaufen wäre. 27 Punkte wäre Leclerc in der WM vorne. Und jetzt ist Verstappen vorne mit 80 Punkten. Wie gesagt, ich möchte jetzt nicht zu viel darüber reden, weil ich erstens mich schon genug darüber ausgekotzt habe im Privaten. Und auch weil sicherlich in den nächsten Wochen eine Folge über Ferrari kommen wird.
Ja, auf jeden Fall. Und damit denke ich, ja, schließen wir aber jetzt einfach mal mit diesem leidigen Thema ab. Ich glaube, es ist genug gesagt. Jetzt ist erstmal Sommerpause. Die sollte man jetzt erstmal genießen, um dann wieder, ja, Kraft zu sammeln und diesem Rennstall zuzusehen. Und ja, also dann kommen wir zum nächsten Thema. Und der Fußball hat ja wieder angefangen in Deutschland. Und ja, traditionell ist es ja so, dass bevor die erste Liga startet, ja, der DFB-Pokal ansteht
Und
und
der
dort
Supercup.
und der Supercup, genau, und dort ging es ja richtig zur Sache. Im Supercup, da kannst du ja gleich zu sprechen kommen, gab es ja am Ende dann doch ein spannenderes Spiel als zuerst erwartet. Und im DFB-Pokal, ja, war es vor allem für mich ja sehr leidig, sage ich mal. Fange ich jetzt einfach direkt mal an mit dem Spiel von Köln gegen Jahn Regensburg. Ja, an sich natürlich bitter, man hat halt auf dem Papier das Schwerste losbekommen, was man kriegen konnte. Man hat den Tabellenersten der zweiten Bundesliga bekommen. Schwieriger geht es sich in der ersten Runde, aber dafür ist keine Ausrede zu finden. Man muss trotzdem eigentlich gewinnen. Ja, man hat sich einfach in der ersten Halbzeit versaut, wo Regensburg deutlich besser war, Köln einfach nicht ins Spiel kam. Lag natürlich auch daran, dass Regensburg einfach schon im Fluss war, zwei Pflichtspiele hatte. Auf Kölner Seite kam er aus der Vorbereitung, hatte nur lediglich Testspiele, was man meiner Meinung nach nicht mit einem Pflichtspiel vergleichen kann. Und da hatte Regensburg halt den Vorteil und hat den auch eiskalt ausgenutzt, konnte zur Halbzeit mit 2:1 in die Pause gehen, haben 2:0 geführt. Uth hat dann kurz vor der Halbzeit durch ein Traumtor verkürzt. Dadurch ging es noch halbwegs in Ordnung und dann, ja, ab der zweiten Halbzeit, ja, war Köln deutlich die bessere Mannschaft, hat ihre Chancen aber nicht reingemacht, bis auf das Tor von Dejan Lubicic zum 2:2 dann, was in die Verlängerung führte. Uth hat einige sehr, sehr gute Chancen vergeben und auch Modest hat den einen oder anderen fast hundertprozentigen liegen gelassen. Und ja, deshalb dann hat es halt am Ende an der Chancenverwertung gemangelt. Selbes in der Verlängerung deutlich besser gewesen, deutlich mehr Chancen, aber wieder auch nichts draus gemacht. Und dann ging es halt ins Elfmeterschießen, wo es für Köln, ich glaube, die letzten 4 Jahre zu Ende war. Ja, und dort muss ich wieder sagen, selbes Thema wie so oft. Ich verstehe diese Schützenauswahl oftmals nicht. Also, ich verstehe nicht, warum man einen Jeff Chabon in Elfmeterschießen lässt. Der, muss ich sagen, erste Halbzeit war sehr schlecht von ihm, aber zweite und Verlängerung war ganz solide. Aber trotzdem ist es kein Elfmeterschütze. Warum man Jeff Chabon in den Elfmeterschießen, obwohl man noch einen Stürmer da stehen hat, obwohl man noch andere Führungsspieler da stehen hat, die das deutlich besser können. Ja, und dann die Höhe war, dass man dann als fünften Schützen, obwohl ein Hector, ein Uth, ein Lempale oder andere, ein Skiri noch nicht geschossen haben, lässt man den Kingsley Easy-Bui schießen, der in der Saison nicht mal gesetzt ist, weil Benno Schmitz ihm den Rang abgelaufen hat, der nicht wirklich von Selbstvertrauen strahlt dadurch, obwohl er, wenn er spielt, eigentlich recht gute Leistungen bringt, lässt man dann als fünften Schützen ran, anstatt einen Führungsspieler wie Jonas Hector, einen Stürmer wie Lemperle oder einen ebenfalls Führungsspieler plus Stürmer wie Uth, ja, den letzten Elfmeter schießen zu lassen. Also das verstehe ich einfach nicht. Und dann darf man sich auch einfach nicht beschweren, dass Ezebue da in so einer Drucksituation den verschießt. Das ist ein Rechtsverteidiger. Ja, aber gut. Und Uth meinte zwar, er hat Adduktorenprobleme, aber bei aller Liebe, also der hat die
Da kann man
120
trotzdem
Minuten,
Elfmeter schießen. So
der hat
ein
die
Schuss.
120 Minuten durchgespielt. Da kann der mir nicht erzählen, dass es dann daran hakt, da einmal gegen den Ball zu treten. Also
Ja, das stimmt.
das ist einfach eine billige Ausrede gewesen, die meiner Meinung nach völlig Quatsch war und mich auch richtig sauer gemacht hat, sich dann 5 Minuten nach dem Spiel ins Interview zu stellen und sagen, ja, ich hatte Adduktorenprobleme. Also das kann man mir halt wirklich nicht erzählen, dass man nach 120 Minuten und vielleicht hat er vielleicht Probleme, aber deshalb kannst du trotzdem einmal einen Ball schießen. Ja, meiner Meinung nach einfach blöd. Mich regt es auch gar nicht so auf. Ich meine, am Ende muss man sagen, den DFB-Pokal gewinnt man eh nicht, außer mit viel, viel Glück und bringen tut es auch nicht viel. Das Einzige, was mich halt ziemlich stört, sind einfach die Einnahmen, die vor allem für Köln ja sehr, sehr wichtig sind, die einfach flöten gehen und das ist einfach sehr, sehr dumm. Es ist halt halb so schlimm, weil man zumindest die Conference League hat, wo es hoffentlich zumindest in die Gruppenphase geht, wodurch man ja viele Einnahmen generiert, die sonst gar nicht gekommen wären. Ja, muss man natürlich hoffen, dass man die Quali übersteht. Da geht es entweder gegen ein Team aus Ungarn oder gegen aus Moldau, glaube ich, oder ja, ich glaube aus Moldau. Das ist eine recht machbare Aufgabe und sollte man auch meistern. Da bin ich mal sehr gespannt. Am 18.8. ist das Hinspiel. Eine Woche darauf das Rückspiel. Der Gegner wird heute spielen die das Hinspiel gegeneinander und nächste Woche das Rückspiel gegeneinander. Da bin ich mal sehr gespannt, wer da der Gegner ist. Ich wünsche mir eigentlich ganz gern die ungarische Mannschaft. Fehervar heißen die oder so. Weil Ungarn eigentlich gute Fans haben. Ich weiß nicht, wie jetzt die Fans von der Mannschaft spezifisch sind, aber trotzdem wäre das mein Traumwunsch. Und ja, da bin ich mal sehr gespannt. Da muss man natürlich weiterkommen, um dann dort die Einnahmen erzielen zu können, die man ja mit dem DFB-Pokal verschenkt hat. Weil man muss tatsächlich sagen, also der DFB-Pokal bietet echt wirklich die Chance, sehr, sehr viele Einnahmen zu generieren. Vor allem, wenn es dann in Runden wie Achtelfinale oder so geht, sind die Preisgelder für ein Weiterkommen da schon nicht schlecht und sehr wichtig auch für jeden. Das nimmt jeder mit. Und deshalb ist es natürlich extrem bitter, dass man das nicht mitnehmen konnte.
Ja, also für die Kölner war es sehr, sehr bitter, aber auch für andere Bundesligisten war schon nach der ersten Runde ja, der Weg zu Ende. Die Hertha aus Berlin unter anderem auch im Elfmeterschießen gegen Braunschweig gescheitert, was mich sehr, sehr gefreut hat, denn ich bin ja ein großer oder kein großer Hater von Hertha, aber ich bin kein Hertha-Sympathisant, glaube ich, wie die meisten in Deutschland. Und fand es einfach wieder mal lustig, wie der Big City Club, wie er gerne genannt wird, oder wie der Investor Lars Windhorst den Verein genannt hat. Ja, verkackt, das finde ich schon relativ amüsant. Ja, dann Leverkusen hat sich in Elversberg blamiert, die jetzt wieder in die dritte Liga aufgestiegen sind. Ja, auch sehr, sehr cool, fand ich auch. Ich finde es generell immer ganz lustig, wenn Erstligisten im Pokal rausfliegen.
Vor allem Bayern.
Ja, nee, das finde ich nicht so lustig. Das finde ich nicht so lustig, aber die sind ja auch noch dran gegen den Drittligisten, wo ich sogar im Stadion sein werde, denn Bayern spielt ja im Pokal gegen Viktoria Köln und ja, die spielen im Rhein-Energie-Stadion, also im Heimstadion vom 1. FC Köln. Und ja, dort habe ich ein Ticket bekommen, werde dort sein. Ich fahre da hin mit einem anderen Freund, der für andere Plätze Tickets bekommen hat. Also werde ich da ganz alleine, sage ich mal, sitzen als Bayern-Fan. Ich bin mal gespannt, ob um mich herum Viktoria-Fans sein werden. Ich hoffe, da sind
Glaube
auch
ich
ein
nicht.
paar, ich hoffe, es sind ein paar Gleichgesinnte da.
Ich glaub tatsächlich, also laut meinen Infos sind sogar mehr Gleichgesinnte da. Tatsächlich wird es so sein, dass die Südtribüne, also die Haupttribüne in Köln, die Stehtribüne für die Bayern-Fans ist. Also finde ich persönlich ziemlich Quatsch,
Ja,
aber
finde ich super.
ja, ist
Da
halt,
mal wird man
ja, ist eine
ordentlicher Verein, der
Beleidigung, ist
supportet.
eine Beleidigung, aber.
Wird da mal ein ordentlicher Verein supportet.
Aber trotzdem, ja, denke ich, dass da deutlich mehr Bayern-Fans sein werden als Viktoria-Fans, einfach auch, weil es gab halt, die Karten waren direkt im freien Vorverkauf und Viktoria hat halt jetzt einfach nicht die Welt an Fans, glaube ich. Deshalb, ja, es werden bestimmt ein paar da sein, aber ich glaube, großteils werden da Bayern-Fans sein, weil die sind ja überall verteilt.
Ja, also freue ich mich auch schon sehr drauf. Ist in ein paar Wochen, ich glaube in 4 Wochen ist das.
31. August, glaube ich.
31. August, genau, also Mittwoch, also ein bisschen weniger als 4 Wochen noch bis dahin. Da freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf. Ja, die anderen Bundesligisten haben das eigentlich alle relativ souverän geschafft. Okay, die TSG 1899 Hoffenheim hat sich gegen, wer war das nochmal, Rödinghausen, glaube ich, durchgebissen der Verlängerung der 116, 118 Minute. Das war sehr, sehr eng. Ja, Dortmund hat das
Wolfsburg
easy.
hat, glaube ich, auch ganz spät ein Tor gemacht gegen Lotte.
Genau, auch in der, ich glaube,
Nee,
es war sogar
ich glaube, die
knapp vor
haben es
der
irgendwie
Verlängerung.
kurz vor der Verlängerung geschafft.
Ja, genau,
Ja.
gegen Chemnitz. Dann
Okay.
die anderen Bundesligisten, auch Union ist in der Verlängerung weitergekommen.
Das war gegen Chemnitz.
Das war gegen Chemnitz, stimmt, da habe ich mich
Wolfsburg
vertan.
war gegen Lotte, glaube ich.
Nee, glaube ich sogar nicht. Ich glaube, gegen irgendeinen anderen
Ist ja auch egal.
ist ja auch egal. Dann, ja,
Ah, Carl
Dor
Zeiss Jena war es doch,
Karl,
oder?
ja, Jena, stimmt. Die kann man auch miteinander verwechseln, Jena und Chemnitz.
Ist ja.
Ja, die anderen Bundesligisten, Gladbach unter anderem, sind easy und locker weitergekommen. Und ja, neben dem DFB-Pokal waren noch zwei weitere wichtige Spiele an dem Wochenende. Einmal am Samstagabend der deutsche Supercup Bayern oder besser gesagt RB Leipzig gegen den FC Bayern München, ein Spiel, worauf ich mich sehr, sehr gefreut habe. Der erste Startelf-Einsatz in einem Pflichtspiel von Sadio Mané war sehr, sehr cool, habe ich mich sehr, sehr drauf gefreut. Und ja, am Ende des Tages war es auch ein echt amüsantes Spiel, ich glaube auch für einen neutralen Fan. 8 Tore sind super anzugucken. Und am Ende dann noch der FC Bayern als Sieger war für mich natürlich perfekt. Und vor allem die erste Halbzeit war ideal von den Bayern. Also vor allem Jamal Musiala ist da hervorgeschieden, hat ein Tor und eine Vorlage gemacht, hat überragend gespielt in der ersten Halbzeit. Er hat das 1-0 gemacht. Dann das 2-0 war überragend kombiniert von Müller und ich glaube, Gnabry war es noch, der am Ende auf Mané aufgelegt hat. Also es war echt ein tolles Kombinationsspiel zwischen Musiala, Müller, Gnabry und dann am Ende der Verwertungskette war es dann Sadio Mané, der sein erstes Pflichtspieltor für die Bayern machen konnte, hat mich sehr, sehr gefreut, war sehr, sehr cool. Und dann konnte noch Benjamin Pavard auch nach einer hervorragenden Vorlage von Jamal Musiala auf 3-0 stellen. Da dachte man schon so ein bisschen, der Drops ist gelutscht, vor allem weil Bayern sehr, sehr souverän gespielt hat in der ersten Halbzeit. Man hat eigentlich gar keine Torchance von RB zugelassen. Also man hat eigentlich die perfekte erste Halbzeit gespielt, man hatte sehr viel Ballbesitz, man war sehr dominant, man hat Torchancen kreiert, hat Tore geschossen. Also das war super. Und dann die zweite Halbzeit war nicht ganz so ideal. Dann konnte RB auf 3-1 stellen. Dann konnte zwar auch Serge Gnabry wieder auf 4-1 stellen. Aber dann wurde es nochmal so ein bisschen spannend, weil Pavard einen dummen Elfmeter verursacht hat, der wirklich dämlich war. Und dann konnte Christopher Nkunku auf 4-2 stellen und Dani Olmo sogar kurz vor Schluss auf 4-3. Also die ersten beiden Tore, da kann ich so ein bisschen, sage ich mal, das Auge zudrücken. Das eine war halt ein Elfmeter, das andere war halt nach einer Ecke. Da sah Neuer auch nicht ganz so gut aus. Also den Ball hätte er ja meiner Meinung nach eigentlich haben, ja, fast schon müssen. Also da ist da irgendwie, der Ball ist natürlich auch sehr, 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 sehr komisch runtergeflogen. Ist also der ist wie ein Stein runtergefallen. Aber eigentlich kann Neuer den halten. Ich glaube, er hat einfach nicht so damit gerechnet, dass der Ball sich so krass senkt. Und ja, das 4-2 war halt ein Elfmeter, so kann auch mal passieren. Aber dann das 4-3 war halt schon sehr, sehr dämlich. Ich meine, man führt und dann lässt man sich, obwohl man mit 2 Toren führt, kurz vor Schluss auskontern, so mäßig. De Ligt sah da auch nicht ganz so gut aus gegen Dani Olmo. Er hat eiskalt ins kurze Eck da das Ding reingemacht von der linken, ja, es war nicht Strafraumkante, aber so gut, sag ich mal, 12, 13 Meter vom Tor, ein satter Abschluss, war ein starkes Tor von Dani Olmo. Aber nachdem RB dann alles nach vorne geworfen hat, konnte der FC Bayern noch einen Konter setzen und der eingewechselte Leroy Sané konnte auch noch auf das 5-3 stellen, was natürlich dann am Ende den Deckel auf den Topf gesetzt hat und Bayern war damit Supercup-Sieger, war ein sehr, sehr cooles Spiel. Wie gesagt, war sehr, sehr amüsant, viele Torchancen. Vor allem mit der ersten Halbzeit kann man sehr, sehr zufrieden sein. Die zweite Halbzeit hat noch ein paar Schwächen der Bayern gezeigt, die in der Saison sicherlich ausgemerzt werden müssen, wenn man alle 3 Titel gewinnen will. Aber insgesamt natürlich ein toller Abend als Bayern-Fan dann noch mit dem Pokal am Ende war es sehr, sehr gut.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe es persönlich nicht geguckt. Ja, trotzdem, ich habe es mir später angeguckt. Sah sehr, sehr interessant aus und vor allem zum Ende wurde es ja sehr, sehr spannend da. Hat Leipzig nochmal Druck gemacht, aber es hat dann für die Bayern gereicht. Und ja, ich bin sehr gespannt, wie es morgen aussieht. Erster Spieltag, morgen geht's los. Bayern spielt gegen Frankfurt, bin ich mal sehr gespannt auf das Spiel. Frankfurt,
Ja.
aus Frankfurt hört man ja sehr, sehr große Töne. Bin
Ja,
ich
der
mal
Weltmeister,
gespannt.
der Welt, der Torschütze des Goldenen Tors ist ja in Frankfurt jetzt Mario Götze.
Ja.
Hat auch schon bei seinem Pflichtspieldebüt ordentliche Leistung gegen Magdeburg gezeigt. Natürlich war nur ein Drittligist, aber Götze war da sehr, sehr präsent. Und da bin ich auch mal gespannt, weil Frankfurt gegen Bayern war in den letzten Jahren immer ein spannendes Spiel. Letztes Jahr in der Hinrunde konnte Frankfurt in München gewinnen. In der Rückrunde konnte Bayern auch nur ganz knapp mit 1-0 gegen Frankfurt gewinnen. Dann noch das Pokalfinale vor ein paar Jahren, 2018, schwirrt mir so im Kopf rum. Also das 5-1, das letzte Spiel von Niko Kovac. Also Frankfurt konnte in den letzten Jahren den Bayern einige Niederlagen drücken. Und ich hoffe natürlich, dass das dieses Mal nicht so sein wird und dass Bayern anders als im letzten Jahr mit einem Sieg in die Saison reinschaltet, denn da konnte man ja in Anführungszeichen nur gegen Gladbach 1-1 spielen. Das war auch noch relativ glücklich, weil eigentlich hätte es, glaube ich, zwei Elfmeter, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, für Gladbach eigentlich geben müssen. Upamecano hatte da, glaube ich, nicht so eine gute Figur gemacht in zwei Situationen. Und da hat die Bayern ein bisschen Glück, dass es sogar 1-1 ausgegangen ist. Ich hoffe natürlich, dass man morgen einen starken Start in die neue Saison hat, dann mit den Neuzugängen, mit De Ligt, mit Mané, dann noch mit Tell, der jetzt dazugekommen ist. Also da bin ich mal sehr, sehr gespannt auf, wie viel Spielzeit der haben wird, mit Masraoui auch und Grafenberg. Also ich hoffe, dass der FC Bayern nach den Ausrufezeichen auf dem Transfermarkt dieses Jahr in allen drei Wettbewerben weitere Ausrufezeichen setzen kann.
Ja, bin ich auch mal sehr gespannt. Wie gesagt, Frankfurt, auch hier der Präsident und so, große Töne, dass sie es den Bayern nicht einfach machen wollen. Oliver Glasner hat auch gesagt, dass er ja, sie in einer guten Position sieht, die Bayern zu schlagen. Also ich bin mal sehr gespannt, ob aus den großen Tönen da auch was wird oder ob es dann wieder ja ein Einbahnstraßenfußball des FC Bayern wird. Da bin ich mal sehr gespannt drauf. Unsere große Bundesliga-Prediction können wir hier auch mal ankündigen, kommt nächste Woche, also wie letztes Jahr, ein Tag nach dem, in der Woche nach dem ersten Spieltag. Grund ist, wir hatten heute einfach viel zu viel über Formel 1 zu reden. Und ja, hätten wir jetzt hier noch eine Bundesliga-Prediction gemacht, ihr seht ja, die Folge geht vermutlich eine Stunde. Ja,
Sie den Rahmen gesprengt.
hätten wir jetzt noch eine Bundesliga-Prediction gemacht, dann hättet ihr hier nochmal eine Stunde bestimmt. Und von daher werden wir darauf nächste Woche eingehen, werden uns da bis dahin unsere Gedanken beide zumachen, wie wir wohin tippen. Und dann ja, werden wir nächste Woche die große Bundesliga-Prediction machen. Zu meinem Verein, zum FC. Ich spiele am Sonntag zu Hause gegen Schalke. Ich bin natürlich auch wieder am Start. Ich freue mich sehr.
Traditions.
Bin ich mal sehr gespannt. Ich muss sagen, ich bin sogar sehr optimistisch. Also natürlich gegen Regensburg, das war jetzt ein Dämpfer direkt zu Beginn, aber man muss sagen, letztes Jahr hieß es auch fast in der ersten Runde Pokal aus gegen Carl Zeiss Jena, wo man sich im Elfmeterschießen ja noch gerade so gerettet hat. Ja, ich denke, dass Köln gegen Regensburg vor allem in der zweiten Halbzeit und auch in der Verlängerung gezeigt haben, was sie spielen können. Das sah sehr, sehr gut aus. Ich meine, Regensburg ist keine schlechte Mannschaft. Da hatte Köln auf jeden Fall direkt mal jetzt zum Reinkommen auch eine deutlich schwierigere Aufgabe, als das Schalke jetzt der kommende Gegner hatte. Die hatten es da deutlich einfacher und wurden dadurch auch nicht so gefordert, was durchaus ein Vorteil sein kann. Ich bin mal sehr gespannt. Also ich bin da sehr optimistisch, dass dort ein Sieg drin ist. Ich sehe persönlich Schalke auch nicht so stark diese Saison, muss ich sagen. Also ich finde, die Transfers überzeugen mich nicht von Schalke und ja, es gab viele Abgänge. Deshalb bin ich mal sehr gespannt, ob sie sich da einen guten Kader für die Saison aufgestellt haben oder ob es wieder runtergeht. Auch von dem Sturm zum Beispiel mit Terodde und Polter bin ich nicht wirklich überzeugt, weil man einfach sagen muss, man hat es bei Terodde jetzt schon häufig gesehen. In der zweiten Liga netzt der wie sonst was. Und kaum ging es in die Bundesliga hoch, lief es bei ihm gar nicht. Also der hat dann vielleicht ja, seine 6 Tore in der Saison gemacht, aber mehr war dann auch nicht drin. Deshalb bin ich mal sehr gespannt. Ich glaube nicht, dass Schalke so gut aufgestellt ist und denke, dass sie ja im engen Abstiegskampf mitspielen werden, auch um die direkten Abstiegsplätze. Und ja, deshalb, ich bin da sehr hoffnungsvoll, dass Köln gewinnt. Ich würde aber auch nicht ausschließen, dass Schalke gewinnt, weil ich denke, dass Schalke einen guten Start hatte mit dem Sieg im DFB-Pokal und deshalb auch erstes Bundesligaspiel wieder seit über einem Jahr. Sie werden sehr motiviert sein und deshalb ja, kann ich mir auch gut vorstellen, dass Schalke mit einer sehr, sehr starken Leistung antreten wird und auch durchaus gewinnen kann. Es wird ein enges Spiel.
Ja, auf jeden Fall. Und auch ein enges Spiel war am vergangenen Sonntag, denn dort war das Finale der Frauen-Europameisterschaft, wo es unsere deutschen Frauen reingeschafft haben und auch bis dahin oder generell auch nach dem Finale ein super Turnier gespielt hat. Man kann echt stolz auf die Leistung der deutschen Frauen sein. Also der deutsche Frauenfußball war jetzt in den vergangenen Wochen ja in aller Munde in Deutschland. Es war nicht ganz ein Feeling wie bei der Männer-Europameisterschaft. Ganz klar, aber die Frauen-EM hatten wir auch schon in der letzten Folge ja gesagt, gewinnt immer, oder der Frauenfußball generell gewinnt immer mehr an Profil. Und das freut mich auf jeden Fall, weil ich finde, die haben es auch verdient, ja, Aufmerksamkeit zu bekommen, wenn sie so tollen Fußball zeigen, der auf jeden Fall jetzt war bei der EM, war sehr, sehr cool. Und ja, ich gönn's den Frauen. Natürlich war es schade, dass sie jetzt das Finale gegen England verloren haben. Und auch wie man es verloren hat, man war eigentlich die bessere Mannschaft. England hatte eigentlich wirklich zwei, drei Chancen, das war's. Sie haben daraus halt zwei Tore gemacht. Und das deutsche Tor war halt super rausgespielt, während das erste Tor, okay, das war ein schöner, langer Pass nach vorne, aber vor allem das zweite Tor einfach so ein richtiges Stocher-Tor war. Und dann so zu verlieren, war natürlich auch bitter, auch wie die Engländer Zeitspiel gemacht haben, aber das gehört natürlich zum Fußball dazu. Aber auch hätte Deutschland eigentlich einen Elfmeter kriegen müssen, meiner Meinung nach in der ersten Halbzeit, als eine Engländerin den Ball im Strafraum klar mit der Hand spielt und dann den Ball sozusagen klärt. Das war, fand ich sehr, sehr schade, dass es da keinen Elfmeter gegeben hat, denn da hat der VAR mal wieder geschlafen. Aber alles in allem war es natürlich bitter, dass man das Finale verloren hat, aber insgesamt haben sie gewonnen, weil einfach der Frauenfußball in Deutschland richtig oder deutlich populärer war als bei den anderen Turnieren der Frauen und weil sie auch einfach mit tollem Fußball begeistert haben.
Ja, allein wenn man sich schon die Bilder vom Römerplatz angeguckt hat, einen Tag später in Frankfurt, das sah da nahezu aus, wie wenn da die deutsche Nationalmannschaft steht. Und obwohl es keinen Titel gab, also ja, muss man schon sagen, haben die Frauen gut gemacht. Sie haben natürlich ein gutes Image gemacht. Ich finde, das hat sich auch so während des Turniers aufgebaut. Das habe ich auch bei mir selbst gemerkt. Also am Anfang hat es mich wirklich, also ich habe schon mitverfolgt, wie die Ergebnisse waren. Aber ich habe jetzt nicht da irgendwie jedes Spiel oder so geguckt. Aber dann irgendwann habe ich immer mehr geguckt und es hat auch Spaß gemacht zu gucken. Natürlich auch jetzt beim Finale, ich habe das mit ein paar Freunden geguckt auf einem Geburtstag. Natürlich, da sind Fehler drin, die bei den Männern vielleicht manchmal so nicht passieren. Aber das ist auch völlig normal. Wir haben es letztes Mal schon angesprochen. Der Männerfußball hat sich schon viel länger entwickelt, der Frauenfußball noch nicht so lang. Aber auch da geht es immer weiter nach vorne und deshalb. Ich fand es trotzdem gut zu gucken und auch eine Verlängerung war gut zu gucken und deshalb, also meiner Meinung nach, echt ein gelungenes Turnier, auch in diesen großen Stadien wie Wembley vor ausverkaufter Kulisse. Es hat wirklich Spaß gemacht zu gucken und die Stimmung war auch gut und ja, gern mehr davon.
Ja, auf jeden Fall. Und das wäre es dann soweit auch für die Folge für diese Woche. War jetzt wie so oft, wie auch in der letzten Folge, sehr, sehr viele Themen, weil wir in der vergangenen Woche ja keine Folge gebracht haben. Aber ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, wir hören uns dann nächste Woche mit unserer Bundesliga-Prediction. Dann werden wir auch sicherlich schon über den ersten Spieltag so ein bisschen reden. Und ja, die Formel 1 ist in der Sommerpause, deswegen wird jetzt erstmal die nächsten Wochen bis auf die Ferrari-Folge, die vielleicht auch in der Sommerpause kommt, vielleicht auch erst nach der Sommerpause, dann wird erstmal kein Formel-1-Content kommen. Aber weil die Bundesliga wieder begonnen hat, haben wir ja genug Gesprächsthemen und das Transferkarussell dreht sich ja immer noch genauso wie das Fahrerkarussell in der Formel 1. Also es wird trotz der Pause in der Formel 1 nicht langweilig in unserem Podcast. Wir melden uns dann nächste Woche wieder und bis dahin denkt immer dran, einfach mal abziehen.
Ja, von meiner Seite, ich hoffe, ihr genießt den Bundesliga-Start. Ich hoffe, es wird ja euren Teams gut ergehen, außer allen Schalke-Fans, da hoffe ich das nicht.
Und den Frankfurt-Fans
Und
auch nicht.
doch, da schon.
Nee, ich wünsche den Schalke, ja, bei den Schalke-Fans wünsche ich das.
Ja, auf jeden Fall, ja, wir wünschen euch alle sehr viel Spaß beim ersten Spieltag und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, ciao.